Schon in meiner Kindheit mit meinem Jesus, da hatte ich Eltern, die waren mein Vater so Pastor, ganz christlich und so, und da habe ich Jesus gleich so kennengelernt, und ich war auf dem Kindergottesdienst und hatte so einen ganz schönen Kindergottesdienst. Jesus, den konnte ich um alles bitten, der hat mir immer geholfen und das war ganz klasse. Das hat mir gut gefallen und das ging auch lange gut, und dieser Jesus, der war irgendwie immer bei mir. Und dann wurde ich älter und kam so in die Teenie-Zeit, und plötzlich hat man mir gesagt, du, dieser Jesus, der mag gar keine Diskos. Aha, habe ich gesagt, das fand ich dann gar nicht so gut. Und wenn du dich da immer mit Mädels triffst, das findet Jesus eigentlich auch nicht so gut. Und da war ich ganz froh, weil ich so eine Kiste hatte und konnte Jesus mal in meine Kiste tun und vielleicht auch mal so ein bisschen weg. Und so kam das, dass mein Jesus in meiner Kiste war und ich dann angefangen habe, einen Beruf zu lernen, Schornsteinfeger, und dann habe ich Zivildienst gemacht. Und eigentlich, Jesus war immer in meiner Kiste, aber er hat mit meinem Leben eigentlich gar nicht so viel zu tun gehabt. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Da bin ich nämlich ein Jahr weggegangen mit einer Missionsgesellschaft. Das war so 1990, 91. Da war ja die große Wende, und ich bin damals noch in die Tschechoslowakei gegangen mit OM. Und dort hatten die Leute einen ganz anderen Jesus. Die Leute bei OM, die waren total begeistert von Jesus und haben den immer so rumgeschwenkt und haben gesagt, Jesus ist super und er hilft immer und er ist total leidenschaftlich und hey, Jesus, der ist so richtig gut und er kann alles. Und wir sind dann rumgezogen und ich habe mich begeistern lassen von diesem Jesus, von Schulen und Marktplätze. Oh, und wir haben unsere Kisten gerne gezeigt. Danach habe ich angefangen, Theologie zu studieren, und die hatten dann da wieder einen ganz anderen Jesus. Und also da musste man das doch eher kritisch betrachten. Erstmal gucken, wie ist das denn mit Jesus? Stimmt das alles so und kann der wirklich alles und überhaupt? Dann in Deutschland Theologie studiert, dann war ich in Amerika. Da waren die wieder eher ein bisschen, sage ich mal vorsichtig, moralisch. Also ich bin da mal fröhlich ein Bier trinken gegangen und da haben die gesagt, aber das sieht Jesus gar nicht gern. Nicht alle Amerikaner bitte, ja, aber die mich da begleitet haben. Dann war ich zum Studium in Südafrika und da war der Jesus eher sozial engagiert. Der war in der AIDS-Hilfe und total aktiv. Und über all die Jahre habe ich mir so verschiedene Jesusbilder gesammelt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass da so mein Jesus drin ist. So eine Art Patchwork-Jesus. Aus meinen Begegnungen, meiner Biografie. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Kiste hast. Ob du auch so eine Kiste hast mit lauter Jesusbildern drin, die du erfahren hast. Vielleicht hast du auch eine Kiste dabei, du guckst rein und sie ist total leer. Weil für dich Jesus ein unbeschriebenes Blatt ist. Vielleicht bist du auch sauer auf Jesus, weil es bei dir nicht so gut geklappt hat. Du hast gebetet und er hat sich nicht gemeldet. Unverschämtheit. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Ob du deine Kiste gerne aufmachst, dass dieser Jesus so raus kann, dass den jeder sieht, oder ob du deine Kiste irgendwie schön unter Verschluss hältst. Ich meine, so eine Kiste ist ja praktisch. Das ist echt gut. Wenn Jesus da drin ist, man kann den Deckel drauf machen. Dann bleibt Jesus nämlich da drin. Was passiert nämlich, wenn Jesus rauskommt? Den Jesus, den du in deiner Kiste hast, ist das überhaupt der richtige Jesus? Ist das überhaupt der Jesus, der in der Bibel beschrieben wird? Ist das überhaupt der Jesus, der auf dieser Erde mal gelebt hat? Oder ist das nur so ein Abklatsch? Was für einen Jesus kennst du? Einen unbegreiflichen? Wir befinden uns gerade in einer Reihe hier im Christustreff, wo es um so verschiedene auch Jesusbilder geht und wo Zeitzeugen von Lukas aufgeschrieben berichten, was sie mit Jesus erlebt haben. Wie ist dein Jesus? Hast du den im Griff? Ist dir das recht, dass du den im Griff hast, dass du ihn vielleicht auch in deiner Kiste schön unter Verschluss hast und er macht nur das, was du willst? Der ist gekommen, dir zu dienen. Wie sieht dein Jesus aus? Ist er unbegreiflich oder ist er von dir begreifbar? Jesus kennenlernen. immer wieder neu, zum ersten Mal. Wenn du mich kennenlernen möchtest, da kannst du in die Gisselberger Straße 1 kommen. Und da kannst du mal ganz vorsichtig bei den Mülltonnen gucken, gelber Sack. Kannst du so einen gelben Sack aufmachen, ausleeren. Da kannst du einiges über mich erfahren. Manche Essgewohnheiten, so ich schätze, kann dir schon mal sagen, so die Müsli-Sachen sind eher von meiner Frau, die Abfälle. Die Becks-Dose fällt eher von mir. Kannst du einiges über mich erfahren. Aber wenn du mich kennenlernen willst, wenn du mich wirklich kennenlernen willst, dann musst du mich ansprechen. Dann musst du mich kennenlernen. Dann müssen wir miteinander reden. Dann muss eine Beziehung wachsen. Dann lernst du mich richtig kennen. Ich habe das Gefühl, dass viele Jesus-Bilder entstehen, indem wir in Abfällen von anderen rumkramen. Und deshalb wollen wir ins Original reingucken. Wir wollen in die Bibel reingucken. Immer wieder Augenzeugenberichte lesen und hineingucken, was steht denn in der Bibel über diesen Jesus, von den Leuten, die damals dabei haben. Was können wir denn davon lernen? Wir wollen immer wieder mit Jesus reden, mit ihm persönlich im Gebet und Zeugnisse hören mit dem, was wir erlebt haben mit ihm. Weil wir glauben und weil ich zutiefst glaube, das lohnt sich, ihn persönlich kennenzulernen. Es lohnt sich nicht nur, seine Tradition und seine Jesusbilder mit sich rumzutragen, sondern es lohnt sich, mit ihm persönlich in Kontakt zu kommen. Wir wollen ein Jesusbild heute angucken. Und ich möchte uns ein paar Verse vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 28. Und es begab sich etwa 8 Tage nach den Reden, dass er mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders. Und sein Gewand wurde weiß und glänzte. Und siehe, 2 Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die bei ihm waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und die 2 Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, hier ist gut sein, lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht genau, was er redete. Als er aber dies redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie erschraken, als sie in die Wolke hineinkamen. Und es geschah eine Stimme aus der Wolke, die sprach, dieser ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und als die Stimme geschah, fanden sie Jesus allein. Und sie schwiegen davon und verkündeten es niemand in diesen Tagen, was sie gesehen hatten. Das ist wirklich eine spannende und abgefahrene Geschichte. Die Jünger, die hatten schon einige Jesusbilder, die haben einiges mit ihm erlebt. Die waren gerade vorher, haben sie ein Wunder erlebt, der Brotvermehrung, 10.000 Leute bekommen zu essen. Jesus hat gepredigt, die Leute waren begeistert. Da waren sie so richtig erfüllt von Jesus und haben so ein richtig tolles Jesusbild gehabt. Kaum war das vorbei, hat Jesus ihnen gesagt, hört zu, ihr müsst wissen, ich werde sterben. Das haben sie gar nicht verstanden. Und sie haben darüber geredet, wer ist Jesus überhaupt? Und sie haben das gar nicht richtig gewusst. Und Petrus, dieser impulsive Jünger, der immer vorangeschritten ist, der hat gesagt, du bist der Erlöser. Du bist der Christus, der Messias. Und Jesus sagt, genau, das bin ich. Und das war ein großer Schritt in ihrer Jesus-Erkenntnis, in ihrem Jesus-Bild, das sie hatten. Und dann sind sie weitergezogen. Und Jesus hat 3 seiner Jünger herausgenommen. Petrus, Jakobus und Johannes. Und diese 3, die hat er mitgenommen auf den Berg, um zu beten. Jetzt muss man wissen, das war nichts Besonderes. Das hat Jesus öfters gemacht. Er hat sich öfters zurückgezogen. Er wollte beten. Er wollte mit Gott, seinem Vater, alleine sein. Und jetzt hat er die 3 mitgenommen. Ich weiß nicht, ob sie sich gefreut haben. Ich weiß nicht, ob du dich freuen würdest, wenn Roland vorbeikommen würde, würde sagen, hey, hast du mal Lust mitzukommen? Eine Nacht beten. Ha, also, ist das so spannend? Ich weiß nicht, was die Jünger genau dachten. Jedenfalls, sie waren ziemlich müde. Und Jesus hat gebetet und Er fängt an zu beten und plötzlich fängt er an zu strahlen. Er strahlt aus sich, sein Gesicht, seine Kleider, er verwandelt sich. Unwahrscheinlich. Und die Jünger gucken, können es gar nicht glauben, was da geschieht, diese Verwandlung. Und plötzlich erscheinen da noch links und rechts zwei Männer. Und sie erkennen diese Männer, Elia und Mose. Die wichtigsten oder die Personen im Alten Testament. Elia, der Prototyp der Propheten, und Mose, dem Gott selbst begegnet ist, damals am Berg, wo er ihm die 10 Gebote gegeben hat. Das Gesetz. Prophet und die Gesetze und das Gesetz sozusagen erscheinen. Damit ist das ganze Alte Testament, all das, worauf der Glaube der Juden gegründet war in der damaligen Zeit, der Glaube auch der Jünger, all das erschien sozusagen direkt vor ihren Augen. Und sie konnten es gar nicht glauben. Und die fangen an zu reden. Ja, wie das mit Jesus jetzt so weitergeht. Und die Jünger sind völlig überwältigt und sie fallen in einen Schlaf. Sie können das gar nicht fassen. Sie fallen in einen Schlaf und ich weiß nicht, ob sie gedacht haben, sie träumen, sie sind wach. Auf alle Fälle wachen sie nach einer Zeit, wir wissen nicht genau, wie lange, das war, wieder auf. Und die Personen sind immer noch da. Und dann verschwinden sie. Und Petrus, wieder der Erste, findet die Stimme und sagt, wow, hier ist es gut sein. Er hat genau gemerkt, das ist einmalig. Sowas haben wir noch nie erlebt. Wir haben schon viel mit Jesus erlebt. Ja, die Wunder, die Reden. Aber sowas noch nicht. Vor ihren Augen hat Jesus sich verwandelt. Das war was Besonderes. Das hat alles gesprengt. Da wurde Jesus unbegreiflich. Das kann man nicht mehr erklären. Das war nicht logisch. Das war nicht zu erwarten. Ich meine, sie sind auf den Berg gegangen, um zu beten. Und jetzt sowas. Völlig faszinierend. Und während er da noch überlegt und wirr, sagt, ja, lasst uns das festhalten. Diesen Augenblick für immer. Lasst uns Hütten bauen. Auch das war so klassisch jüdischer Brauch. Ja, lasst uns das festhalten. Wenn was ganz Besonderes ist, einen großen Stein, einen Altar, eine Hütte, wo man daran denkt, wo man das nie wieder vergisst. Und Jesus sagt, nein, das brauchen wir nicht. Ihr werdet das nicht vergessen. Und während sie da drüber reden und immer noch völlig aufgeregt sind, passiert das Nächste. Also ein Highlight jagt das andere. Eine riesige Wolke kommt. Und Gott selbst offenbart sich durch eine Wolke und spricht sozusagen durch die Wolke zu ihnen und sagt, das ist mein Sohn. Dem sollt ihr gehorchen. Wow. Und also ich glaube, das, was die Jünger, diese drei Jünger da erlebt haben, das werden die nie wieder vergessen. Das war so großartig, das war so gewaltig, ja, dass das tief in sie hinein gebrannt wurde. Der Text geht dann weiter, dass sie einen Tag noch auf diesem Berg waren und dann erst nach unten gekommen sind. Einen ganzen Tag haben sie gebraucht, um das überhaupt mal zu verkraften, zu begreifen. Hey, was ist mit uns hier passiert? Wir sind Gott begegnet. Jesus hat sich vor unseren Augen verwandelt. Wer ist dieser Jesus? Wir wussten bisher, das ist ein Mensch. Der hatte Hunger, das war Durst, der hat mit ihnen gefeiert. Okay, der war besonders. Der hat gepredigt, vollmächtig, wie es heißt. Und da ist was passiert. Der konnte Wunder tun. Und hier haben sie gemerkt, dieser Jesus, das ist was Besonderes. Der war Mensch, aber der war auch Gott. Der war Mensch und Gott zugleich. 100% Mensch und 100% Gott. Das ist unglaublich. Und sie haben ein neues Jesusbild. Das hat ihren Rahmen gesprengt. Ihre Kiste ist sozusagen zerfetzt in diesem Augenblick. Und sie haben gemerkt, dieser Jesus, der passt da nicht rein. Dieser Jesus, der passt nicht in meine Vorstellungen. Den kann ich nicht einfach fassen. Den kann ich nicht einfach in eine Kiste stecken. Und der funktioniert so, wie ich es gerne haben möchte. Sondern dieser Jesus ist größer. In diesem Augenblick haben sie gemerkt, Jesus ist unbegreiflich. Jesus ist unbegreiflich. Und vor ihnen hat sich ein einmaliges Schauspiel der Jesus- und Gottesbegegnung dort stattgefunden. Ich weiß nicht, ob du dir das auch wünschst. Ob du auch denkst, ja, also wow, so eine Gottesbegegnung, das wäre fantastisch. Einmal Jesus hier so erleben. Und ich glaube, dass das möglich ist. Vielleicht nicht genau in dieser Form, wie wir es hier im Lukas-Evangelium lesen. Und das kommt auch nicht auf die Form drauf an. Aber ich glaube, dass dieser Jesus heute noch genauso nach Begegnung mit uns Menschen sucht. Dass er heute noch genauso uns begegnen will, uns berühren möchte. Und dass das genauso einen tiefen Eindruck hinterlassen kann. Dass das genauso uns verändern kann. So wie die Jünger dagestanden sind und gar nicht mehr gewusst haben, was mit ihnen geschieht. So können wir diesem Jesus begegnen und er kann uns ein Stück verändern. Und das finde ich fantastisch. Dieser Jesus, der gekommen ist, der alles verlassen hat, der bei Gott war, der Gottes Sohn war, der alle Möglichkeiten hatte, der ist auf diese Erde gekommen. Das begreife ich manchmal gar nicht. Der hat alles verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Und hier in dieser Geschichte, da blitzt das durch, dass er Gottes Sohn ist. Da verwandelt sich für einen Bruchteil wieder etwas in ihm und er fängt an zu leuchten. Und ein ganz kleines Stück dieser Herrlichkeit Gottes, die uns mal irgendwann erwartet, die wird sichtbar für diese Jünger. Unglaublich. Dieser Mensch Jesus. Dieser Mensch Jesus, mit dem sie vorher gegessen haben. Den sie Fresser und Weinsäufer genannt haben, die Pharisäer. Dieser Jesus, da kommt die Göttlichkeit durch. Da verändert sich was bei uns Menschen dadurch, wenn wir sowas begegnen, wenn wir so einem Jesus begegnen. Jesus hat alles verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Das ist manchmal für mich unbegreiflich. Das verstehe ich manchmal nicht. Da reicht mein Verstand nicht aus. Und ich habe einen Freund, der ist Missionar in Tansania. Und der hat mir Folgendes erzählt, das mir ein bisschen geholfen hat, das besser zu begreifen. Der hat nämlich gesagt, er ist jeden Morgen ist er losgelaufen von seinem Haus mit seiner Familie in die Missionsstation. Und im Winter, wenn Regenzeit war, musste er ziemlich einen langen Umweg über eine Brücke laufen. Und im Sommer, in der Trockenzeit, konnte er über das Flussbett sozusagen eine Abkürzung nehmen. Dann hat er eine Viertelstunde gespart. Und in diesem Flussbett, da ist er jeden Tag praktisch hingelaufen, Mittagszeit zurück, dann wieder hin und abends wieder zurück. Also viermal dran vorbei. Und er hat gesehen, da bildet sich mitten im Flussbett ein riesiger Ameisenhaufen. Ameisen in Tansania, eine große Vielfalt an Ameisen. Diese Sorte war rot-braun, ziemlich groß und die hießen Sisimisi. Warum auch immer. Diese Sisimisi haben einen riesen Haufen da gebaut. Und jedes Mal, wenn er da vorbei ist, war er neu fasziniert und hat neu geguckt, wie groß das wurde. Und manchmal hat er gesagt, hat er was reingeschmissen, ein Blatt Papier. Und bis das nächste Mal kam, war das wieder weg. Und über den ganzen Sommer, jeden Tag diese vier Begegnungen, hat er sich so richtig eine Beziehung aufgebaut mit diesen Sissimissis. Ja, und er fand die ganz toll und er sagt, das war riesig, das waren Millionen mittlerweile. Und eines Tages stand er wieder vor diesem riesen Sissimissi-Haufen und starrt da so rein und sieht dieses wirre Huschen von Millionen von Ameisen und plötzlich hört er ein Grollen. Und er guckt so nach oben und sieht in den Bergen, alles ist dunkel und es fängt an zu regnen, die Regenzeit beginnt. Nun ja, das ist jetzt nichts Neues, beginnt jedes Jahr. Aber in dem Moment hat er gedacht, oh nein, meine Sissimissis. Ja, das regnet und das Flussbett wird innerhalb von Minuten voll sein und wird diese ganzen Sissimissis wegspülen. Und er hat sich überlegt, wow, ich muss sie retten. Und hat angefangen, da reinzulangen und hat die da versucht, aus dem Flussbett, wo er dann schon weg war, war erstens alles voll und der Rest war auf dem Boden. Und diese blöden Sissimissis sind alle wieder zurück zum Haufen. Und so sehr er sich angestrengt hat, es hat nicht funktioniert. Und er hat überlegt, Mann, wie kann ich diese blöden Sissimissis retten? Und es ging nicht. Und er hat das Wasser kommen sehen. Und er hat in dem Augenblick gedacht, die einzige Möglichkeit, diese Sissimissis zu retten, wäre, selbst Sissimissi zu werden. Selbst eine dicke, rote Ameise zu werden und die anderen zu warnen, ihre Sprache zu sprechen. Und genau das hat Jesus eigentlich mit uns Menschen gemacht. Er hat alles verlassen. Wenn Gott in seiner Allmacht, in seiner Größe, ungefiltert, ungeschont hier hineinsprechen würde, wir würden zergehen wie nichts. Gottes Heiligkeit und unsere, oder zumindest meine Sündhaftigkeit, meine Schuld, all das, was mich ausmacht, wenn das zusammenprallt, das passt nicht. Ich würde vergehen, ich würde verglühen. Und deshalb ist Gott Mensch geworden, ist in unsere Kultur, in unser Land, in unsere Welt gekommen und wurde ganz Mensch und ist trotzdem Gott geblieben in Jesus. Unglaublich. Er war sozusagen der Sissimissi für uns. Für uns und durch ihn können wir verstehen, was Gott von uns möchte. Durch ihn können wir verstehen, was Gott für einen Plan hat. Er hat sich geopfert. dafür, dass wir dann zu Gott kommen können. Das ist unglaublich. Jesus hat hier gelebt als Mensch, unbegreiflich. Als Mensch hat alles aufgegeben, alle Herrscher und alle Macht im Himmel. Und hier in dieser Geschichte, da blitzt das so ein bisschen auf. Und diese Jünger Jesu, diese drei, die sind Zeitzeugen. Die waren dabei, wo diese Herrlichkeit Jesu in seinem Menschsein aufblitzt für einen Moment. Unglaublich. Und diese Begegnung hat sie verändert. Und wir sehen das, dass diese drei immer eine wichtige Rolle gespielt haben bei Jesus. Auch später seinen Auftrag übernommen haben mit den anderen Jüngern, aber sie waren federführend. Es hat viele Gründe, aber ich bin mir sicher, einer war auch dieser Grund, dieser Begegnungsgrund. Ich weiß nicht, wie intensiv du Jesus begegnet bist. Ich weiß nicht, wie dein Bild ist von ihm. Ob das gut ist, ob das schlecht ist, ob das intensiv ist. Aber ich glaube, es lohnt sich, diesem Jesus zu begegnen. Das können wir in der Bibel an vielen Stellen sehen, dass Jesus Menschen begegnet ist und dass er eine Begegnung der Veränderung war für diese Menschen. Und wir können das in der Kirchengeschichte sehen, dass immer wieder Leute davon berichten, dass Jesus ihnen begegnet ist und dass das eine tiefe Veränderung ihres Lebens ausgemacht hat. Und das können wir heute erleben. Das können wir heute erleben, dass Jesus uns anspricht. Ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal ihn so richtig gespürt? Wo du gemerkt hast, hey, er ist da. Fast körperlich kann ich es spüren. Innerlich. Das ist nicht nur einfach so ein Gottesdienst. Das ist nicht nur einfach so, ich sitze da. Sondern du kannst ihn richtig spüren. Er begegnet dir. Ich glaube, das ist etwas, was unser Verstand, was mein Verstand übersteigt. Diese Begegnung mit ihm, die sozusagen seine Heiligkeit und sein Menschsein zusammen hineintrifft in unser Leben. Und dann können wir nicht mehr so bleiben, wie wir sind. Ich merke das immer wieder. Das ist nicht eine einmalige Begegnung und es ist nicht immer gleich intensiv in meinem Leben. Es gibt da Zeiten, wo da kommt mir Jesus ganz, ganz weit weg vor. Es gibt Zeiten, da sperre ich Jesus wieder in den Karton rein, weil ich denke, ich muss ihn bestimmen. Mir ist es wichtig, ich will bestimmen, wie er ist. Ich will bestimmen, wie er sich mir zeigen darf. Ich will bestimmen, wie er sich offenbart. Aber das geht nicht. Ich muss den Mut haben, meinen Karton, meine Kiste zu öffnen. Ich muss Jesus das übergeben und sagen, hey, du darfst bestimmen, wie du mir begegnest. Du darfst bestimmen, ob das mit Macht und Herrlichkeit ist, in Sanftmut, wie ein Wind, wie ein Donner. Du darfst bestimmen, wie du mir begegnen darfst. Ich möchte mich öffnen dafür. Ich möchte mit dir auf den Berg gehen. Ich habe manchmal das Gefühl, mein Christsein ist wie so eine Autofahrt. Ich halte das Steuer fest und gebe Gas und will möglichst gut und perfekt und schnell sein. Alles muss super sein. 7 Schritte für ein besseres Christsein. Aber ich merke gar nicht, wie ich manchmal an Jesus vorbeifahre. Wie ich manchmal an Jesus vorbeifahre und er dasteht und ich vor lauter Plänen möglichst schnell und effizient mein Christsein zu leben. Ich glaube, manchmal ist es wichtig, aus dem schnellen Christsein, aus dem perfekten auszusteigen und mal wieder zu laufen. Vielleicht mit Jesus mal einen Berg zu laufen, hochzulaufen. Mal neben Jesus stehen zu bleiben, mit ihm zu essen und zu sagen, hey, ich bin da, ich habe Zeit für dich. Ich möchte dir begegnen, Jesus das zu zeigen. Nicht nur Jesus begegnen im Vorbeigehen, das nehme ich auch noch mit, sondern ihm wirklich sagen, hör zu, deine Unbegreiflichkeit, die möchte ich erleben. Und ich lasse dir die Freiheit, Jesus, wie du das tust. Ob du das tust in einem Klassen-Worship, ob du das tust von einem Gottesdienst, ob du das tust, so wie ich das letzten Montag erlebt habe, in einem Gottesdienst, wo einfach Ruhe und Stille war und ich niedergekniet bin und plötzlich gemerkt habe, hey, Jesus ist da. Oder wie ein Freund, der mir gestern erzählt hat, manchmal lege ich mich einfach am Rücken ins Zimmer und sage, hey, Jesus, ich bin da. Wo bist du? Es geht nicht um die Methode. Es geht nicht darum, dass es geht so und so und so geht das. Sondern es geht darum, dass du deine Kiste öffnest. Es geht darum, dass du sagst, Herr Jesus, ich bin bereit für dich. Und dann möchte ich dich ermutigen, das zu sagen. Und wenn dir das schwerfällt, wenn du da Angst hast, was auf dich zukommt, da gibt es nachher einen Teil, das sind Leute, die beten für dich, die beten mit dir, die segnen dich, die wollen dir helfen, so eine Gottesbeziehung, so eine Jesusbegegnung. Und so eine Jesusbegegnung, vielleicht braucht man die zum ersten Mal irgendwann, aber vielleicht braucht man die auch nach 10 Jahren Christsein. Oh, vielleicht braucht man die besonders nach 20 Jahren Christsein. Vielleicht braucht man die besonders, wenn man lange schon dabei ist. Wenn man so seine Kiste so perfekt geschnürt hat und alles weiß. So Leute, wie ich, die Theologie studiert haben, die alles besser wissen. Oh, denen tut Jesusbegegnungen am allerbesten gut. Das Überraschende, das Unbegreifliche, nicht alles verstehen. Die Jünger, denen ihr Jesusbild wurde gesprengt, komplett. Und sie haben gemerkt, das ist was Besonderes. Das wollen sie festhalten. Das wird nie wieder weggehen. Hütten bauen war das Falsche. Aber sie haben es in ihrem Herzen mitgetragen. Und ich wünsche dir das, dass du Jesus begegnest. Vielleicht heute hier im Gottesdienst. Wir werden gleich eine Zeit der Anbetung haben, des Worships haben, auch eine ruhige Zeit. Und ich möchte dich einladen, dass du da dich öffnest. Dass du deine Kiste aufreißt und sagst, Jesus, zeig mir, ich möchte das, was da drin ist, möchte ich raustun. Und begegne du mir, wie du möchtest. Ich möchte deine Unbegreiflichkeit erleben. Dazu möchte ich dich einladen und ich möchte dich bitten, dass du da den Mut hast. Und ich möchte zum Abschluss der Predigt ein paar Verse vorlesen von Nikolaus von Flüe, einem Mann, der im 15. Jahrhundert gelebt hat, ganz alleine im Wald und der immer wieder Jesus begegnet ist. Und diese Begegnung hat ihn verändert mehr und mehr. Und er hat dann Folgendes geschrieben. Mein Herr und mein Gott, nimm alles mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir. Ich wünsche dir das, dass du das erlebst. Ich möchte mit uns beten. Jesus, du lässt dich von uns nicht einsperren, weil du groß und mächtig bist, weil du sanftmütig und tröstend bist, weil wir dich nicht einkategorisieren können. Und das ist gut und dafür danke ich dir. Und es tut mir leid, wo ich das immer wieder versuche und wo ich denke, ich habe das schon im Griff mit dir. Und du bist doch überraschend und du bist doch unbegreiflich und es ist gut. Und die Begegnung mit dir, die verändert und die füllt die Sehnsucht aus, die ich so oft spüre in meinem Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt auch zu uns sprichst, dass wir dir begegnen in dieser Zeit des Worships und in der Zeit des Gebetes. Öffne du unsere Kisten. Amen.